Mann geantwortet hat, habe ich nach und nach bemerkt, der ist ein Prediger. Und er hat zu ihr gesagt, ich kann dir genau sagen, wo deine Mutter hingegangen ist. Und ich kann dir sichern, sie ist in den Himmel. Und dann hat er einen Bibelvers für das Mädchen zitiert. Ich habe diese zwei Menschen niemals kennengelernt. Aber sie, als sie miteinander gesprochen haben, haben mir wichtige Wahrheiten gelehrt. Erstens, wenn jemand, den wir kennen, stirbt, dann stellen wir auf natürliche Weise die Frage, wohin sind sie gegangen und wie geht es denen jetzt? Oder wenn ein Mensch selbst kurz vor dem Tod ist, stellt diese Person auch die Frage. Zweitens, von der Bibel her, da können wir sagen, haargenau, wo Menschen nach dem Tod hingehen und wie es denen gehen wird. Wir fangen an in eine Serie über was geschieht nach dem Tod oder zukünftige Dinge. Heute ist was geschieht nach dem Tod. Zukünftige Dinge, also nächste Woche wird Mark über die Entrückung predigen und dann geht's weiter. Was geschieht nach dem Tod? Erstens, da können wir sagen, der Mensch kehrt zu Gott hin. Der König Salomo schrieb in Prediger Kapitel 12 und Vers 7, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn hingegeben hat. Der Mensch geht nach dem Tod zu Gott, so sagt die Bibel. Du kannst nicht nach dem Tod steuern, wo du hingehst. Da bist du dann in Gottes Händen. Er bestimmt das. Die Bibel sagt, es ist den Menschen einmal gegeben zu sterben, nachdem aber das Gericht. Einmal zu sterben. Es gibt verschiedene Vorstellungen in unserer Gesellschaft, was nach dem Tod geschieht. Eine ist, alles ist aus. Es gibt gar nichts nach dem Tod. Das vertreten Atheisten. Auch Agnostiker, aber interessanterweise nach der Forschungsinstitut, ich habe es vergessen, das mal hineinzuschreiben, fängt mit einem I an, nicht IFO übrigens. 2011, eine Meinungsumfrage, ist diese Überzeugung, dass nach dem Tod alles aus ist, völlig ein Drittel von den Deutschen sind diese Überzeugung. Zweitens die Reinkarnation, dass der Mensch lebt und stirbt und kommt wieder in einer anderen Form, aus einem anderen Mensch oder vielleicht aus einem Tier, was weiß ich. Reinkarnation. Vor 50 Jahren haben wohl wenig Menschen in Europa diese Auffassung vertreten. Heute aber ganz viel. Diese Erklärung hat immer mehr Menschen für Überzeugung dafür empfunden. Auch Menschen, die richtig kirchlich verankert sind, sagen, dass sie an die Reinkarnation glauben. Drittens, eine dritte Erklärung ist, Menschen machen eine Reise nach dem Tod, die ins wunderbare Licht endet. Viele Bücher sind bereits darüber geschrieben, seit über 30 Jahren. Es gibt immer mehr Berichte von einem aus dem Leib erfahrenen Geschichten. Und das kommt immer mehr vor, weil die Medizin Menschen, die sonst sterben würden, wieder beleben kann. Vorher war das nicht der Fall, aber jetzt passiert es immer mehr, dass Leute, die für tot erklärt worden sind, dann wieder reanimiert wurden. Sie erzählen von einer Reise zu einer strahlenden Persönlichkeit, bei der sie sich wohl fühlten. Was man selten hört von diesen Berichten, ist, dass mindestens 50% von den Menschen, die solch eine Erfahrung gehabt haben, was ich nicht verneinen möchte, mindestens 50% von denen, die eine Erfahrung gehabt haben, haben eine schreckliche Erfahrung gehabt. Etwas, das gar nicht schön war. Du liest das in normalen Zeitungen nicht, aber in denen, wo die geschrieben sind für Leute, die neugierig sind, da findet man manchmal so einen Bericht, interessanterweise auch besonders von Schauspielern. Ein Mann namens Dr. Maurice Rawlings, der mehrere Menschen reanimiert hat als Arzt, hat ein Buch darüber geschrieben. Er ist wiedergeborener Christ. Er sagte, dass er einmal mit einem gesprochen hat, der kriminell war, den er auch reanimiert hatte. Und der Mann wollte mit ihm sprechen über das, was geschehen ist. Denn er hat gesagt, dass er hat bemerkt, dass er nicht mehr im Leib war. Und dann ist er ganz schnell irgendwo hingefahren und auf einmal traf er ein ganz strahlendes Wesen. Und diese Persönlichkeit hat zu ihm gesagt, keine Angst, ich schicke dir zurück, es wird dir alles gut sein. Er hat nicht so ganz viel Zeit mit dieser Persönlichkeit verbracht, aber er kam zurück dann zum Leben und hat dann, als er mit dem Arzt ein paar Tage nachher darüber sprach, aber eins verstehe ich nicht. Wenn das Jesus war, warum hat er mit mir nicht gesprochen über den Mann, den ich vor kurzem ermordet habe? Das hatte ich erwartet. In 2. Korinther, Kapitel 11, spricht die Bibel etwas Besonderes dazu, dass wir uns als Kinder Gottes gut zu bemerken ist, damit wir nicht verwirrt werden. In 2. Korinther, Kapitel 11 und Verse 13 und 14 sagt es, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Merkt ihr das? Also nachahmen. Der Teufel hat es immer versucht, im Leben von Christen hier auf Erden, das nachzuahmen, was echte Christen tun und wie sie predigen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Und so stellt er sich dar. Der verführt Menschen. Und ich denke, wir können sagen, das ist zum Teil eine Erklärung, warum manche Leute so etwas berichten. Aber wisst ihr was, Geschwister? Wir werden nicht aus solchen Berichten die Wahrheit unbedingt hören. In der Richtung sollen wir nicht nachfragen, weil die Bibel selbst uns erklärt, was nach dem Tod geschieht. Und das wollen wir heute Morgen mal nachschauen. Und ich möchte, wir machen verschiedene Bibelverse durch. Also ich bin die Auffassung, man soll nicht so viel in einer Predigt mal vorbringen und die Geschwister bitten, so viel mal nachzuschlagen, denn nach und nach wird man müde und verwirrt. Aber heute geht es um Leben nach dem Tod und da müssen wir einige Verse mal aufschlagen. Und wenn du nicht aufschlagen möchtest, das ist okay, man kann einfach zuhören. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 25 und Vers 8. 1. Mose, Kapitel 25 und Vers 8. Die Menschen in der Antike, zur Zeit Abrahams, haben geglaubt, dass es irgendwie ein Leben nach dem Tod gibt. Und zwar etwas Bewusstes. In 1. Mose, Kapitel 25 und Vers 8 sagt es, und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, alt an der Tage, satt und wurde versammelt zu seinen Völkern. Abraham wurde in Hebron begraben. Sein Völker, die waren in Mesopotamien begraben. Es spricht hier nicht von der Grabstätte, sondern von dem, was geschieht und wo man hingeht, nachdem man stirbt. Er wurde zu seinen Völkern versammelt. Etwas Bewusstes. In 1. Mose 49, 33 ist es noch stärker. 1. Mose 49 und Vers 33. Der Enkelkind von Abraham, es gab Abraham und sein Sohn Isaac, und Isaac hat einen Sohn Jakob. Und die Bibel sagt Folgendes in Kapitel 49, 1. Mose, Vers 33. Und als Jakob damit geendet hatte, das heißt seine Rede, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Völkern versammelt. Er war auf sein Bett in Ägypten. Und die Bibel sagt, er wurde zu seinem Volk versammelt. Ganz weit weg von wo er in Ägypten war. Also das heißt, sie glaubten an einem Ort, wo Menschen hingingen nach dem Tod und ein bewusstes Leben führten. Das Ort, wo die Seelen von den Verstorbenen gingen, heißt Sheol. Das findet man immer wieder im Alten Testament in Hebräischen. Sheol. Sheol bedeutete mehr aber als nur, wo die Menschen begraben werden. Ich lese ein Bibelvers vor aus Hesekiel 26. Sie brauchen nicht nachschlagen. Denn so spricht der Herr, Herr, dich zu einer verwüstesten Stadt mache, und das heißt Tyrus, den Städten gleich, die nicht mehr bewohnt werden, wenn ich die Flut über dich heraufsteigen lasse und dich die gewaltigen Wasser bedecken, dann lasse ich dich hinabfahren mit denen, die in die Grube hinabfahren zum Volk der Urzeit, das heißt vor der Flut, vor der Sintflut, und lasse dich in den Tiefen unter der Erde wohnen, in den Trümmerstätten von der Vorzeit her, mit denen, die in die Grube hinabgefahren sind, damit sie nicht mehr bewohnt wirst und erstehst im Lande der Lebenden. Tyrus hat er gesagt, du wirst fahren weit unten Das heißt viel tiefer, als wo Leute einen Sarg bestatten. Viel tiefer. In der Grube wirst du hinabfahren, hat er gesagt. Also es gibt nach der Bibel einen Ort, wo die Menschen, die gestorben sind, wo ihre Seele hingehen. Auch finden wir in der Bibel in tiefsten Sheol. Und das heißt, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Teil von Sheol und einem anderen Teil, in tiefen Sheol. Zuerst möchten wir dann mal erklären, was geschieht zu den Ungläubigen. Heute Morgen haben wir von Lukas 16 gehört, was vorgelesen wurde, was Jesus als Geschichte damals besonders zu den Pharisäern erzählte. Und das war eine Geschichte von zwei Menschen. Luther meint, die Geschichte sei ein Gleichnis. Ich bin aber überzeugt, das war kein Gleichnis, sondern eine wahre Geschichte. Denn wir hören den Namen von einer von diesen Personen, Lazarus. Warum nicht den anderen? Also die Bibel geht mit Menschen gut um und malt nicht vor der ganzen Welt unbedingt, wer in die Hölle hinabfährt. Das wurde diesem Mann erspart. Die Menschen waren bewusst an ihren Orten. Der eine, der in Flammen war, hat's gespürt und wünschte noch ein Tröpfchen Wasser auf seine Zunge. Und dadurch wurde er Trost bekommen. Wo Lazarus war, war im Schoß Abrahams. Und das hieß dann ein Ort des Tröstes. Also es ist oder war ein Ort, wo Menschen wohl fühlten, wo Gott sich um sie kümmerte. In der Ausstellung von Tutanchamun, was heute zum letzten Tag da ist, gibt es eine Darstellung von dem Buch des Todes, das auch dort gefunden wurde in seinem Grab. Und in diesem Buch des Todes wird für die Verdammten ein Feuersee beschrieben. Ich finde das hochinteressant, dass selbst damals Menschen, die Gott nicht kannten, die keine Bibel hatten, das wurde 1360 vor Christus geschrieben. Menschen, die das überhaupt nicht hatten, eine Bibel, hatten ein Verständnis davon, nicht nur, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern auch, dass es für die Ungerechten Qual nach dem Tod geben wird. Heute sagen Menschen, es gibt keine Hölle. Das ist, was Menschen in der damaligen Zeit gedacht haben. Wir aber nicht, wir sind viel weiter gekommen. Man denkt nicht so heute. Ich möchte euch sagen, wenn du die Schriftsteller aus der damaligen Zeit von Jesus liest, dann findest du richtig viele, die gemeint haben, es gibt kein Leben nach dem Tod. Alles ist aus. Richtig viele zur Zeit Jesu. Aber Jesus selbst hat immer wieder vor der Hölle gewarnt. Wir sprechen von den Ungläubigen. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 10, Vers 28 sagte er, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Jesus meinte, die Hölle ist echt. Und deswegen hat er Menschen davor gewarnt. Die Hölle ist eintönig und ein Ort der Qual. Und sie dauert ewig. Und der Mensch hat die Wahl, ob er dorthin gehen möchte oder nicht. Und manche predigen, lehren, nee, das wird nicht geschehen. Gott ist zu gnädig. Es wird eine zweite Chance geben, ganz gewiss. Aber nicht vergessen, was die Bibel sagt. Es ist den Menschen gegeben, einmal zu sterben, nach dem aber das Gericht. Das sind die Ungläubigen. Jetzt für die Christen. Ich möchte, dass wir 2. Korinther Kapitel 5, Verse 1 bis 5 mal aufschlagen. 2. Korinther Kapitel 5. Und ich möchte Verse 1 bis 5 vorlesen. Aus Zeitmangel habe ich nicht so ganz viel aus dem Alten Testament für euch vorgelesen. Es gibt richtig viel, was über dem Leben nach dem Tod geschrieben ist. Und das für die Gläubigen, die Menschen, die an Jahwe glaubten, für denen gab es Trost. Für denen gab es einen Ort, wo sie sicher waren und sich freuten. 2. Korinther Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Was sagt die Bibel über uns, wenn wir an Jesus glauben, nachdem wir sterben? Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wird einen Bau von Gott haben. Ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir ja bekleidet und nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen, beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Paulus war Zeltmacher. Und er spricht aus seiner Erfahrung von Zelten, um uns zu erklären, wie das heißt, wenn ein Christ stirbt. Und es heißt so, es ist wie bei einem Zelt. Wenn der Lager geräumt wird, werden die Zelten abgebrochen. Die Menschen ziehen weiter. Sie tragen ihr Zelt mit normalerweise. Sie werden woanders wohnen. Der Tod ist diesem ähnlich. Allerdings, das ist das letzte Mal in einem Zelt. Denn dort haben wir ein richtiges Zuhause. Wir ziehen von einem Ort, Erde, zum nächsten, Himmel. Und habt ihr bemerkt, was er als letztes gesagt hat? Der Heilige Geist ist uns als Unterpfand gegeben. Das heißt, der Mensch, der Jesus annimmt, die Bibel sagt, der Heilige Geist kommt in ihm. Und öfters denken wir, wie kann es sein, dass ich in den Himmel gehe? Ich fühle mich so unvollkommen, von der Welt befleckt, von Sünde befleckt. Manchmal denken wir, auch wenn wir an Jesus glauben, wie kann es sein, dass ich das schaffe? Paulus sagt, wir haben einen Unterpfand, ein Garantie. Der Heilige Geist, er wohnt in uns und wir werden es schaffen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er uns gerettet hat. Und hier ist etwas mal durchzudenken von dem, was Jesus gesagt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält und glaubt dem, der mich gesandt hat, wird vom Tode zum Leben, oder er kommt nicht ins Gericht. Er kommt nicht ins Gericht, sondern wird vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Nun, auch bezüglich Gläubigen, wir. Der Himmel ist eine Realität, wieder in 2. Korinther, aber diesmal Kapitel 12. 2. Korinther, Kapitel 12. In diesem Kapitel und in Kapitel 11 erzählt Paulus einiges ganz Persönliches, was man sonst in all seinen Briefen nicht findet. Er fühlt sich, als ob er das erklären muss. Und so bekommen wir das. Wir hören das. Wir lernen etwas Besonderes. Kapitel 12, 2. Korinther, Vers 1. Gerühmt musst werden, zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Er spricht von sich selbst. Und er kann es nicht mehr bestimmen. Hat Gott mich leibhaftig hochgenommen? Wie der Prophet Elia? Hat er mich leibhaftig hoch in den Himmel genommen? Oder war das nur meine Seele? Ich weiß es nicht mehr. Aber dieses weiß ich. Ich war in den dritten Himmel. Und was heißt dritter Himmel? Also, erster Himmel ist die Atmosphäre, so haben sie es gedacht in der Zeit. Zweiter Himmel ist, was über uns ist, wo die Sterne sind, Sonne, Mond und Sterne, wo sie sind. Das ist Himmel Nummer 2. Und Himmel Nummer 3 ist, wo Gott wohnt. Und er sagt, ich wurde hinaufgenommen in den dritten Himmel. Wie weit ist der Himmel? Das Universum soll 15 Milliarden Lichtjahre groß sein. Und das heißt, wenn du so schnell als Licht fahren könntest, was keine von uns kann, wenn du so schnell könntest, wie Licht fährt, fahren würdest, dann würde es für dich so lange dauern, 15 Milliarden Jahre, bis am Rand des Universums. Das heißt, wir würden es nicht schaffen. Bis zum nächsten Stern vielleicht schaffen. 4 Jahre in dieser Geschwindigkeit. So weit ist es zum Rand des Universums. Und der dritte Himmel ist außerhalb des Universums. Wie kann das dann sein? Also, vielleicht kann ich das auf diese Weise erklären. Die Bibel sagt, dass Gott die Himmel mit einer Spanne abgemessen hat. Jesaja Kapitel 41 und Vers 12. Oder 40 und Vers 12. Mit einer Spanne abgemessen hat. Und eine Spanne war von der Daumenspitze bis zu der Kleinfingerspitze. So weit. Hier bis dahin. Okay? Hier bis dahin. Das ist nicht so weit, oder? Und das ganze Universum ist für Gott so weit. Für ihn eigentlich ist es kein Problem. Oder? Die Bibel sagt, dass die Engel von Gott auf Erden kommen, um Menschen zu helfen. Daniel hat einmal gesagt, dass ein Engel ihm erzählt hatte, von dem Tag, da du gebetet hast, bin ich gesandt. Aber es hat 3 Wochen gedauert, ehe er gekommen ist. 15 Milliarden Lichtjahren in 3 Wochen. Das ist sehr schnell, oder? Aber eigentlich ist der Grund, warum es so lange gedauert hat, nicht, weil es so lange gedauert hat zu fahren, sondern weil er kämpfen musste mit einem Dämonen. 3 Wochen lang. Bis er ihn besiegt hatte und dann kam er erst zu Daniel. Also für Gott ist es kein Problem. Und Gott hat Paulus genommen in den dritten Himmel und er nennt das auch, ich möchte dann weiterlesen. Da, Vers 4, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Er hat Dinge gesehen, die absolut wunderbar waren. Und er hat Dinge gehört, die Bibel sagt, man darf es nicht sprechen. Sie sind zu heilig. Manchmal meinen Menschen, ich habe eine Himmelssprache gehört. Und Paulus sagt, es gibt vieles dort, da darf man hier nicht sprechen, weil es so heilig ist. Nun, das war Paulus in den Himmel und wir kriegen dann einen Blick dafür, wie wunderbar das war. Und er schreibt auch dieses in Vers 5. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Also das Ganze, was auf seinen Lebenserfahrung steht, und das war vieles, ganz vieles. Und er sagt, ich rühme nicht darauf, sondern auf Himmel, das so wunderbar ist. Um uns zu erklären, was wir erwarten können. Paulus, einmal in den Himmel, Paradies, ein Garten ist die Bedeutung von Paradies. Oh, Paradies, Paradies ist jetzt in den Himmel, wie kann das so sein? Vorher war das unter der Erde, kommt es einem vor? Abraham Schoß? Schwierig zu erklären, Geschwister, schwierig zu erklären. Die beste Erklärung, die ich geben kann, ist, vorher war das so. Das war in Sheol, in der Erde. So gut wie ich das von der Bibel verstehen kann, war das vorher in der Erde. Und nach der Auferstehung Jesu, irgendwann mal nach der Auferstehung Jesu, wurde das Gebiet bis zu dem dritten Himmel gebracht und heißt jetzt Paradies. Paradies ist ein Ort der Ruhe. Und ich möchte, dass ihr mit mir noch eine Bibelstelle aufschlägt. Offenbarung, Kapitel 14. Offenbarung, Kapitel 14. Offenbarung, Kapitel 14. Offenbarung 14, Vers 13, sagt, und das ist mitten in der Trübsalzeit, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Himmel ist ein Ort von Ruhe. Der Kampf wird vorbei sein. Das Leiden wird vorbei sein. Der Schmach wird vorbei sein. Die Last wird überwunden. Der Kampf vorbei. Die schwarze Leute, die gläubig waren, in die USA, haben in ihrer Sklavenzeit ein Lied geschrieben, das dann später unter dem ganzen Volk bekannt wurde. Und meine Stimme ist richtig schlecht heute Morgen, aber ich versuche das mal euch vorzusingen. Es geht so, auf Englisch. Gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Ain't gonna study war no more. Sie haben verstanden, dass das Leben für einen Christ ein Kampf ist, genau wie Paulus das in Ephesus, in Epheserbrief Kapitel 6 beschreibt. Ich werde mein Schild und mein Schwert hinlegen vor dem Ufer, Jordan haben sie gemeint. Und ich werde in den Himmel überqueren. Kein Krieg mehr. Geschwister, wir haben es manchmal richtig schwer. Aber ich möchte euch ermutigen. Eines Tages wird der Kampf vorbei. Und Gott sagt zu uns, aushalten, bis der Tag kommt. Eines Tages wird der Kampf vorbei sein. Und dann ein letztes Wort drüber. Über unsere Motivation. Philipper Kapitel 1, 20 bis 23. Philipper Kapitel 1, Vers 20 bis 23. Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, ich fange mit 21 an. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht und Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euret Willen. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist mein Gewinn. Das war die Motivation für Paulus und Geschwister, das ist unsere Motivation auch. Was ist die Bedeutung von deinem Leben heute? Christus. Warum lebst du überhaupt? Christus. Aber vielleicht stirbst du. Was dann? Besser. Das Sterben ist mein Gewinn. Ich lebe für Christus jetzt. Ich lebe mit Christus jetzt. Aber an dem Tag werde ich Christus sehen. Und das ist noch besser. Geschwister, das ist unsere Hoffnung. Ich habe gute Erinnerung an die Zeit, da ich neu im Glauben war. Das ist ein paar Jahrzehnte her. Neu im Glauben war. Wie Menschen damals über das Leben mit Christus und über Himmel gesprochen haben. Und viele von denen sind jetzt in den Himmel. Es stimmt, Geschwister, das Leben für uns ist Christus. Und das Sterben für uns ist Gewinn. Jemand hat den Tod eines Glaubenden so beschrieben. Es ist, als ob an einem Ufer ein Schiff hinausfährt. Und viele Menschen stehen herum, die diese Person auf dem Schiff wirklich lieben. Und sie schauen und schauen nach, bis der Schiff nicht mehr zu sehen ist. Und dann sagen sie, er ist weg. In der gleichen Zeit, an dem anderen Ufer, da stehen auch viele Menschen, die auch diese Person lieben. Und als die anderen sagen, er ist weg, da sagen sie mit Freude, schau, da kommt er. Wir wollen beten.